Ich möchte Sie grüßen mit Hiob 27, Vers 11. Ich will euch belehren über die Hand Gottes. Was bei dem Allmächtigen ist, will ich nicht verhehlen. Und dem schließt sich 1. Könige 8, Vers 24 an, was Salomo bei der Tempelweihe gebetet hat. Was du, o Gott, David verheißen hast, du hast es mit deinem Munde geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt. Und über diese Hand Gottes wollen wir heute Abend sprechen, anhand einiger Zeugnisse der Heiligen Schrift. Wir haben ja viele Wörter in der deutschen Sprache, die mit unserer Hand etwas zu tun haben. Der Mensch ist ja durch diesen hochkomplizierten, koordinierten Tast- und Greifcomputer ausgezeichnet, den wir die Hand nennen. Ein Wunderwerk der Kooperation und der Muskelsteuerung. Und deshalb haben wir Wörter wie handeln oder behandeln, was ja heute die Ärzte gar nicht mehr tun. Die wagen es ja kaum noch, einen Patienten anzufassen. Aber früher war es schon eine Behandlung. Wir sprechen von einer Handlung oder von einer Verhandlung, vom Handel, der getrieben wird zwischen den Völkern und von einem Händler, ja sogar von Händeln, oder Streitigkeiten, da sind dann auch die Hände beteiligt, allerdings in einer anderen Form. Und mit diesen unseren Händen können wir greifen, tasten, fühlen, morden, liebkosen, beten, arbeiten, uns verteidigen, können wir schreiben. Was können wir alles mit unseren Händen tun? Manche sogar Klavier spielen. Oder etwas anderes. Sie kennen vielleicht das Bildnis Michelangelos von Adams Erschaffung. Und er stellt es anders dar, als die Bibel es darstellt. Wo Yahweh Elohim, Yahweh der Herr, unser Gott, Adam aus der Materie des Erdbodens erschaffen hat, geformt hat und ihm dann durch seinen Geisthauch zu einer lebendigen Seele machte. Bei Michelangelo ist das so, dass der Adam scheinbar tot da liegt, aber in der allerersten Sekunde seines Aufwachens, dass dadurch hervorgerufen wird, dass die Hand Gottes, der Finger Gottes seinen Finger berührt und der Funke des Lebens überspringt. Ein wunderbares Bild, auch wenn es nicht ganz dem biblischen Zeugnis entspricht. Die Hand Gottes. Und ich wünschte mir, dass heute Abend auch so etwas von der Hand Gottes auf uns übergehen möchte, um uns neu zu beleben in der Nachfolge. Wir haben gestern über die durchgrabenen Hände unseres Herrn etwas gehört. Die durchbohrten Hände, von denen Psalm 22, 17 sagt, meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. So hat der gekreuzigte Herr gebetet. Denn Hunde haben mich umringt, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Und diese beiden Wörter, umzingelt und durchbohrt, sind im Hebräischen die mittelsten Wörter dieses wunderbaren Leidenspsalms Jesu. Sie bilden also das Drehmoment, die Achse, die Mitte, das Zentrum, die durchgrabenen, durchbohrten Hände unseres Herrn. Als die Emmausjünger mit dem Fremdling, der für sie unerkannt blieb, wanderten und ihn einluden, doch mit ihnen einzukehren, weil der Tag sich zu neigen begänne und der Abend gekommen sei, wurde ihnen Brot aufgetragen und auch ein wenig Wein. Und in dem Moment, wo der Herr das Brot nahm und es brach, erkannten sie ihn an den Wunden seiner Hände. Denn er hat es gebrochen und hat es gesegnet. Im Namen des Königs aller Könige. Und so wird Israel ihn auch einmal als den Zerstochenen an seinen Wundenmalen erkennen, wie wir gestern gehört haben, anhand von Sacharja 13. Und ich möchte die Stelle, die ich gestern erwähnt habe, nur aus dem Hohen Lied Kapitel 5 doch einmal lesen, wo die Braut von ihren Erlebnissen mit ihrem eigenartigen Bräutigam spricht. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Horch, mein Geliebter, er klopft. Tue mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Tropfen der Nacht. Also ein Geschehen noch in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit. Ich möchte das jetzt nicht auslegen mit all den feinen Einzelzügen des von Gott inspirierten Wortes. Sagt die Braut, ich habe mein Kleid ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Nun hat diese Türe eine Klappe, so wie in früheren Zeiten manche Türen, sagen wir einmal einen großen Briefkasten oder so etwas Ähnliches. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung und mein Inneres ward seinetwegen erregt. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen, und meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von fließender Myrrhe an dem Griffe des Riegels. Das ist es, was Sacharja 13 berichtet. Wenn sie emporschauen werden zu dem, den sie durchstochen haben, wenn sie aufstehen, noch in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit, wenn sie schon bereitstehen, ihm zu öffnen und die Erweckung in Jerusalem beginnt. Ich öffnete meinem Geliebten, aber nun ist dieser sonderbare Geliebte weitergegangen. Aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, während er redete. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt Jerusalem umhergehen. Sie schlugen mich, verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Schleier weg. Und dann auf einmal erkennt sie den Geliebten und singt sein Lied. Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten? Wird die Braut gefragt und sie sagt, mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden von Engeln. Das nur als Skizze. Ja, es ist so. Israel als Braut wird den Messias an seinen durchgrabenen Händen erkennen. Das hebräische Wort für Hand hat die Buchstaben Jod, die Schwurhand, die die Verheißungen Gottes beschwört, und Dalet, die Türe, die Hand, die durch die Türe gestreckt wird. Und diese Hand reicht er in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit der wachenden und durch die Endzeitereignisse erregten Braut durch die Türe hindurch, aber sein Weitergehen führt dazu, dass Israel noch einmal in eine Drangsal hinein muss, bis zu seinem sichtbaren Kommen, die Drangsal Jakobs genannt wird. Wo die Wächter, die Engelmächte, die auf den Mauern Jerusalems stehen, um Gott an seine Verheißungen zu erinnern, der Braut den Schleier hinwegreißen, der jetzt noch das Geheimnis des Messias beim Lesen des Alten Testamentes für sie verdeckt. Ja, diese Zeit wird genannt in Daniel 12,7 die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes oder wörtlich die Zerschmetterung der Hand des heiligen Volkes. Dann, wenn er seine Hand ihnen entgegenreicht. Ich sehe davon auch etwas abgebildet in Offenbarung 1. Ich darf das einmal so sehen, wo Johannes auf Patmos die Erscheinung des erhöhten Herrn gesehen hat, also die Erscheinung, die wir gestern mit dem Wort Epiphanie gekennzeichnet haben, wo es dann heißt, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Vollkraft, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter nieder. Johannes als der Repräsentant Israels am Ende der Tage. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, nicht fürchten. So heißt es im griechischen Text. Fürchte dich nicht. Ich bin der Ewige, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das wird einmal Israel erfahren, wenn der Herr Jesus, der Messias, seine durchgrabenen Hände auf die Wunden seines Volkes legt, die er ihnen geschlagen hat, nach Hosea 5 und 6. Und diese Wunden verbindet und diese Wunden mit seinen Händen heilt. Gleichsam wie in dieser Handauflegung des erhöhten Herrn, die der Apostel Johannes erfahren hat. Die rechte Hand. Die rechte Hand ist immer die Hand Gottes. Die Hand des Heilshandelns Gottes. Wir werden dann auch noch etwas sehen über die linke Hand. Die linke Hand, die sein Gericht darstellt. Ich komme dann noch einmal darauf zurück, auf diese durchgrabenen Hände Jesu. Das Zweite. Israel und mit ihm auch wir sind in Gottes beide Handflächen eingezeichnet. Sie kennen ja alle die Linien, die Sie in Ihren Händen haben. Und da gibt es diese okkulte Handlesekunst, vor der wir nur warnen können, die da von einer Lebenslinie spricht und Liebeslinie und Herzlinie. Aber wir wollen uns einmal im Geiste Gottes mit einer anderen Handlesekunst befassen und nach der Lebenslinie, Liebeslinie und Herzlinie in den Händen Gottes fragen, wenn er sagt, dass Israel in seine beiden Handflächen unauslöschlich eingezeichnet ist, so wie die Runen in unseren Handflächen. Und da stellen wir uns einmal die Frage, was kann man denn in Gottes Händen in Bezug auf die Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft des Volkes Gottes lesen? Wir schlagen dazu auf Jesajas 49. Zunächst einmal 14 bis 16. Und Zion sprach, Jahweh hat mich verlassen. Und der Herr hat meiner vergessen. Könnte auch ein Weib ihres Säuglings vergessen, dass sie sich nicht erbarmte über den Sohn über ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen? Ich werde deiner nicht vergessen. Ein doppeltes Ich Gottes, gleichsam ein Eidschwur wie der aus dem Munde Jesu, wo er 25 Mal im Johannesevangelium bezeugt hat, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sollte selbst diese vergessen, ich werde deiner nicht vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet, deine Mauern sind beständig vor mir. Und da wollen wir dann noch weiterlesen ab Vers 17 bis 21 über die Zukunft Israels, die in diesen Händen Gottes gleichsam verzeichnet ist. Deine Kinder eilen herbei, deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir hinweg. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. So wahr ich lebe, spricht Yahweh, du wirst sie alle wie eine Geschmeide anlegen und dich damit gürten wie eine Braut. Denn deine Trümmer und deine Wüsten und dein zerstörtes Land, ja, nun wirst du zu enge werden für die Bewohner und deine Verschlinger werden ferne sein. Die Kinder deiner Kinderlosigkeit werden noch vor deinen Ohren sagen, der Raum ist mir zu eng, mache mir Platz, dass ich wohnen möge. Wenn also alle Juden aus allen Weltgegenden nach Israel strömen werden, wenn auch die sogenannten verlorenen 10 Stämme nach dem Zeugnis der Propheten zu Beginn des Messiasreiches wiedergebracht werden, ja, wenn Tote Israels auferstehen werden, denn die Errettung Israels wird ja sein wie Leben aus Toten, da wird wahrlich der Raum zu eng werden, den sie heute haben. Das verbürgt der lebendige Gott, das hat er in seine beiden Handflächen eingezeichnet. Auch ein Arafat und wie sie alle heißen mögen, sie werden diese Runen aus den Händen Gottes, aus den Schwurhänden Gottes nicht beseitigen können. Und du wirst in deinem Herzen sprechen, wer hat mir diese geboren, da ich doch der Kinder beraubt und unfruchtbar war, verbannt und umherirrend. Und diese, wer hat sie großgezogen? Siehe, ich war ja allein übrig geblieben. Diese, wo waren sie? Ein wunderbares Wort, das wir lesen können, nicht nur in den Händen Gottes, sondern im Buche Gottes, im Buche der Offenbarung. Und so dürfen wir es auch sehen. Wir werden dann noch ein Zeugnis darüber hören, dass auch wir in die Hände Gottes unauslöschlich eingezeichnet sind. Und das dürfen wir sagen von einem jeden, der wirklich wiedergeboren ist und Leben aus Gott hat, durch den Heiligen Geist in Christo Jesu. Er ist unauslöschlich in den Händen Gottes und Christi eingezeichnet. Und so wollen wir es hören, was die Schrift sagt über die bergenden Hände Gottes. Wir haben vielleicht auch einmal ein Bild gesehen, wie jemand einen Jungvogel, der aus dem Nest gefallen ist, aufhebt und in seinen Händen birgt. Wir haben kürzlich Bilder gesehen von dem Hüttenwirt der Sayat-Hütte in Osttirol, Friedel Kratzer, der über eine Lawine gegangen ist und da schaute der Kopf einer Gemse heraus. Ein ganzes Gamsrudel war verschüttet worden und da hat er diese Gemse ausgegraben in mühseliger Arbeit und hat sie dann in seinen Händen umschlossen, in einen großen Korb getan und nach Hause getragen. Und diese Gemse ist ihm dann von früh bis abends ständig hinterhergelaufen. Die bergenden Hände Gottes. Hohelied 2,6, seine Linke ist unter meinem Haupt, seine Rechte umfasst mich, so sagt die Braut aus Israel. Wir lesen dazu das Zeugnis des Herrn Jesus aus Johannes 10, Vers 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren ewiglich, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben oder hinwegreißen. Das sagt der Herr Jesus von seinen Händen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins, das heißt aber, ich und der Vater sind wesenseins. Sehen Sie, Das scheint ja ein Widerspruch zu sein. In wessen Händen sind wir denn geborgen? In den Händen des Herrn Jesus oder in den Händen des Vaters? Die Sache wird ganz einfach, wenn wir noch einmal an Kolosser 3, Vers 1 bis 3 denken. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, dann suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Richtet euer Sinnen und Denken auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid Gestorbene und euer Leben ist geborgen, aber auch verborgen, zusammen mit dem Christus in Gott. Wir sind geborgen in den Händen Jesu Christi. Und die Hände Christi mit uns sind wiederum umschlossen und geborgen in den Händen des Vaters. Was für eine wunderbare doppelte Schutzmacht. Mit einer Verheißung, keiner kann uns aus den Händen Christi, aus den Händen Gottes des Vaters reißen. Wir sind umschlossen von diesen Händen. Römer 8, 38 bis 39, denn ich bin voll gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf in der Lage ist, uns zu trennen von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu in Erscheinung tritt, unserem Herrn. Also noch einmal, wir sind geborgen in den Händen des Herrn Jesus, in seinen durchgrabenen Händen und zugleich in den alles umfassenden Händen des Vaters. Gott ehrt nichts so sehr, als wenn wir ihm völlig vertrauen. Und das müssen wir immer wieder neu durchbuchstabieren, immer wieder neu lernen in den Krisen und Notsituationen und Drangsalen unseres Lebens. Seine Linke ist unter meinem Haupt, seine Rechte umfasst mich. Wir sind geborgen in seinen Händen. Dann aber auch, er birgt uns im Schatten seiner Hand. Diese Hand beschattet uns auch. Jesajas 49, jenes wunderbare Kapitel von dem Knecht Jahwes, das zugleich von Jesus redet, dem Messias, als auch von der zukünftigen Mission Israels, als auch von der Mission, die der Apostel Paulus hatte. Dieses wunderbare Kapitel fängt an mit den Worten: Höret auf mich, ihr Inseln, und merket auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Jahwe hat mich berufen von Mutterleibe an. Wir dürfen sogar hinzufügen, als Glieder des Leibes Christi, vor Grundlegung der Welt. Er hat von meiner Mutter Schoße an meines Namens Erwähnung getan. Und er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert, hat mich versteckt in dem Schatten seiner Hand. Und da müssen wir nun denken an die Sonnenglut des Orients, an die Ruhe und an die Erquickung, die man dann nur im Schatten finden kann, im Schatten eines Baumes oder eines Felsens, wo man sich dann erschöpft niederlässt und aufatmet. So sind wir im Schatten seiner Hand geborgen. Im Schatten seiner Hand atmen wir auf und werden wir endlich still in der Hitze der Drangsal. So wie es im Psalm 121, 4 und 5 heißt: Siehe, der Hüter Israels, nicht schlummert noch schläft er. Jahwe ist dein Hüter, Jahwe ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Und wir sind geborgen im Schatten der Hände Gottes. Wer im Verborgenen des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Psalm 91, Vers 1. Da gibt es in der Apostelgeschichte in Kapitel 5 eine ganz eigenartige Sache, wo wir meinen, das wäre eine magische Handlung. Da haben die Urchristen die Kranken und Siechen herbeigetragen und sie an den Weg gelegt, von dem sie wussten, dass diesen Weg bald der Apostel Petrus gehen würde. Und sie haben sich erhofft, dass wenn sein Schatten auf diese Kranken fiele, dass sie dann geheilt würden. Ob das geschehen ist, ich weiß es nicht. Aber die Apostelgeschichte berichtet es uns. Wir dürfen es so sehen. Aus dem Schatten kommt das Heil. Petrus heißt Felsen. Der Felsen ist der Christus, der den Schatten wirft, indem wir uns bergen dürfen in der Gluthitze der Drangsale unseres Lebens. Und vielleicht wird uns, oder ganz sicher wird uns aus diesem Schatten Belebung, Erquickung, Heil und Heilung zuteil. Als Viertes möchte ich einmal etwas sagen über die ausgestreckten Hände Jesu in seinen Erdentagen. Wir schlagen dazu auf Markus 1, Vers 40 bis 45. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet vor ihm nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus aber innerlich bewegt. Wissen Sie, Jesus war kein Roboter. Jesus war kein von Gott ferngesteuerter Computer. Er war kein seelenloser Gedankenapparat, wie manche von den Pharisäern. Sondern er hatte eine heilige Seele, die bewegt und erregt wurde. Er vergoss Tränen, heißt es einmal, am Grabe des Lazarus. Er weinte in Gethsemane. Er war tief erschüttert, als er vom Tode seines Freundes hörte. Und so auch hier. Jesus aber innerlich bewegt, streckte die Hand aus, rührte ihn an, den Aussätzigen. Das hätten wir nie gewagt. Und spricht zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Hier trifft sich der Wille des Sohnes Gottes mit dem schwachen Willen eines kranken und aussätzigen Menschen. Ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich alsbald der Aussatz von ihm, und er ward gereinigt. Und er bedrohte ihn und schickte ihn alsbald fort und spricht zu ihm: Siehe zu, sage niemandem etwas, dass ich der Messias bin. Das Messias-Geheimnis soll nicht offenbart werden, sondern gehe hin, zeige dich nach dem Gesetz dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Moses geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Also, der Gottesknecht streckt seine wunderbaren, liebenden, heilenden und segnenden Hände aus, und er berührt auch uns. Und es gibt Stunden in unserem Leben, da haben wir diese Berührung der Segenshände Jesu gespürt. Da wurden wir innerlich überwunden von diesem Mann aus Nazareth, von diesem Sohn Gottes, der aus der Herrlichkeit des Vaters gekommen ist. Da wurden wir erweckt. Und der Herr möge es geben, dass wir von diesen Gottesstunden immer wieder einmal welche erleben und von den Händen Jesu berührt werden, der auch unsere Wunden, die Wunden, die er uns geschlagen hat, verbinden und heilen will. Er hat eine rechte Hand ausgestreckt, aber er hat auch eine linke Hand. Seine rechte heilt und belebt uns, seine linke ist gegen die Feinde ausgestreckt, um das Gottesvolk und manchmal auch uns vor ihnen zu bewahren. Und wenn wir wüssten, wie oft uns der Herr vor den Mächten der Finsternis schon bewahrt hat, wir würden staunen, wenn uns die Augen geöffnet würden. in welcher Bewahrung wir standen. Auch dann, wenn wir das Wort verkündigen und wenn wir etwas sagen von dem totalen Sieg Gottes in Christo Jesu und von der totalen Niederlage des Feindes, meinen Sie nicht, dass dann manchmal der Feind mobil macht? Ich darf davon etwas singen. Aber dann werden wir bewahrt durch die Hände des Sohnes Gottes. Aber das andere ist auch wahr. Die Linke, die er ausstreckt gegen seine Feinde. Das ist ein Sonderfall der ausgestreckten Hände des Messias. Psalm 138 lesen wir. Zunächst Vers 3. An dem Tage, da ich rief, antwortest du mir. Du hast mich ermutigt. In meiner Seele war auf einmal Kraft. Ja, das haben wir erfahren, wenn uns die Rechte Jesu berührt. Denn er offenbart immer und immer wieder den Lichtglanz der Herrlichkeit seines wunderbaren Evangeliums in tönernen, schwachen, zerbrechlichen Gefäßen, damit es sich erweise, dass die Kraft von Gott stamme und nicht aus uns. Du hast mich ermutigt, in meiner Seele war auf einmal Kraft. Aber dann auch Vers 7 bis 8. Dort heißt es, wenn ich inmitten der Drangsal wandle, wirst du mich beleben. Wider den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken, die linke Hand, und deine rechte wird mich retten. Jahweh wird's für mich vollenden. Jahweh, deine Güte währt ewiglich. Lass nicht die Werke deiner Hände. Oh ja, das ist ein Wort. Lass nicht die Werke deiner Hände los. Und weil Gott die Werke seiner Hände niemals loslässt, deshalb sendet er auch sein Gericht, damit die Feinde von seiner linken Hand angerührt werden im Gericht. Und da gilt nun wirklich Hebräer 10, 31, das in unseren Kreisen gar nicht so gerne zitiert wird. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. In die linke Hand, die ausgestreckt ist, gegen seine Feinde, gegen die, die ihm Widerstand leisten. Aber ich möchte Ihnen sagen, es ist immer noch besser, in die Hände Gottes zu fallen, als in die Hände der Menschen. Das hat einmal David erlebt, als er das Volk gezählt hat, um seine Macht und Größe zu demonstrieren, obwohl der Prophet Gottes es ihm klar untersagt hat. Da kommt der Prophet Gott zu ihm und er sagt, jetzt musst du in das Gericht hinein. Wähle dir aus, Gott bietet dir an, 7 Jahre Hungersnot oder 3 Monate Flucht vor den Feinden, eine Niederlage, vielleicht auch die Vernichtung deines Königtums. Oder 3 Tage Pest als Schwert Jahwes. 7 Jahre Hungersnot, 3 Monate Flucht, 3 Tage Pest. Da sagt David, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen, sondern in Gottes Hand. Und es gibt in Jerusalem 70.000 Tote durch die Hand Gottes. Und David betet und ringt um das Volk. Ich bin der Schuldige. Und nach einem Tag endet das Gericht. Und dort, wo er gebetet hat, dort, wo der Engel Jahwes stand, auf der Tenne Arauna, dort wird dann später der Tempel errichtet. Lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen, sondern in Gottes Hand. Noch einmal, seine Rechte heilt und belebt uns. Seine Linke ist gegen die Feinde ausgestreckt, um uns vor ihnen zu bewahren, aber auch um die Feinde im Gericht doch noch zur Umkehr zu führen. Das fünfte, seine Hand stützt uns und das Volk Israel, wenn wir zu straucheln drohen. Und das geschieht ja oft in unserem Leben. Da denken wir an ein kleines Kind, das noch nicht richtig laufen kann, so wie es bei uns in unserem geistlichen Leben ja auch recht oft ist, dass wir keinesfalls marschbereit sind, an den Füßen angetan mit den Schuhen des Friedensevangeliums, wie Paulus es in Epheser 6 sagt. Und dass auch wir oftmals straucheln. Wir alle straucheln oft, sagt der Apostel. Aber dann stützt uns seine Hand. Psalm 121, 3. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Und dazu lesen wir jetzt Jesajas 41, Vers 8 bis 14. Und das gilt nun sonderlich dem Volke Israel. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Same Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen, von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden her gerufen habe, und zu welchem ich sprach, du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und nicht verschmäht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Siehe, es sollen beschämt und zu Schanden werden alle, die wider dich entbrannt sind. Es sollen wie nichts werden und umkommen, deine Widersacher. Das ist doch ein Wort in die heutige Situation Israels, die immer bedrängter und immer bedrängter wird. Und Israel hat auf der ganzen Welt kaum noch Freunde. Und auch unter den Frommen schmilzt die Zahl derer zusammen, die sich zu Israel bekennen im Gebet und in dem sie stehen zum Prophetenwort, das der Herr beschworen hat. Du wirst sie suchen und nicht finden, die Männer, die mit dir hadern, wie nichts und wie Nichtigkeit sollen die Männer werden, die dich bekriegen, auch in dem kommenden Krieg um Jerusalem. Denn ich, Jahwe, dein Gott, ergreife deine rechte Hand, der ich zu dir spreche, fürchte dich nicht, ich helfe dir, fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Ja, es ist wirklich ein geringes Häuflein, ein Würmlein, umgeben von der gewaltigen Streitmacht der arabischen und muslimischen Völker und der törichten Nationen in der UNO. Fürchte dich nicht, ich stütze dich, ich halte dich aufrecht mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Das dürfen auch wir uns sagen, was Israel gilt, uns persönlich. Der Apostel Judas hat einmal im 24. Vers das in folgender Weise gesagt. Und ich will es sagen in der Ich-Form, als Wort des lebendigen Gottes an unsere Seele. Ich kann dich ohne Straucheln bewahren und dich vor meiner Herrlichkeit tadellos darstellen mit Frohlocken. So wie es auch heißt im Psalm 78, 72, und er weitete sie nach der Vollkommenheit seines Herzens und mit der Geschicklichkeit seiner Hände führte er sie. Seine Hand trägt Israel und uns hindurch bis zur Vollendung und krönt uns schließlich und endlich, nachdem er uns auf diesem langen Weg vor jedem Fall und Sturz bewahrt hat, vor dem Straucheln bewahrt hat, bei dem wir liegen bleiben. Und wenn wir dann eines Tages nicht mehr gehen können wie das verlorene Schaf, da schlägt er uns nicht mit seinem Stab und sagt, nun streng dich mal ein bisschen an, du bist ja selbst dran schuld, dass du in diese Not geraten bist. Nun reiß deine Kräfte zusammen. Oder ich lass dich hier stehen, wenn du keinen Schritt mehr weitergehst. Das sagt Gott nicht. Dann nimmt dieser Hirte mit der Geschicklichkeit seiner Hände das Schäflein über seinen Kopf und setzt es auf seinen Schultern und trägt es nach Hause. Drohen. Er trägt uns hindurch bis zur Vollendung und krönt uns, aber auch sein Volk Israel, das eine prachtvolle Krone sein wird in der Hand Jahwes und ein königliches Diadem in der Hand seines Gottes. Lesen wir noch dazu aus dem Buche Jesajas, Kapitel 62, 1 bis 5. Um Zions Willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems Willen will ich nicht still sein, bis ihre Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und ihr Heil wie eine lodernde Fackel. Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen der Mund Jahwes bestimmen wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand Jahwes und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Israel wird eine Krone sein, ein Königsdiadem in der Hand Gottes. Nicht mehr wird man dich Verlassener heißen und dein Land nicht mehr Wüste heißen, sondern man wird dich nennen, meine Lust an ihr, das sagt Gott, und dein Land Vermählte, denn Jahwe wird Lust an dir haben und dein Land wird vermählt werden. Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder sich mit dir vermählen. Und wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, ebenso wird dein Gott sich an dir erfreuen. Was wird das für eine Gottesfreude sein in der Hochzeit des Lammes, wo Israel in der Hand Gottes eine prachtvolle Krone ist? Das gilt aber auch uns. Der Apostel Paulus hat in 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8 gesagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten, von nun an liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, nicht nur mir geben wird, sondern allen denen, die seine Epiphanie, die seine sichtbare Erscheinung liebhaben. Er wird uns bewahren vor jedem Straucheln. Er wird uns hindurchtragen bis zur Vollendung, bis zur Krönung im Licht. Wir sollten uns diese Hoffnung alle Zeit vor Augen halten. Und wir sollten das Bekenntnis der Hoffnung unerschütterlich festhalten. Und wir sollten jeden in die Wüste jagen, der uns diese Hoffnung rauben will, weil er dem Worte Gottes nicht glaubt, weil er das Wort Gottes uns entziehen möchte. Ein nächster Punkt. Es gibt so vieles in der Heiligen Schrift, das von den Händen Gottes und Jesu spricht. Sie sollten das zu Hause fortsetzen mit einer Konkordanz, indem sie die Dinge aufspüren und ihnen nachspüren. Jesu Hände reinigen und läutern uns. Das haben wir ja schon gestern vom Volke Israel gehört, nach Sacharja 13. Wir waren einmal in Südtirol und haben dort in einem Urlaub all die blühenden Apfelgärten gesehen, aber auch die Weinberge. Und da ist es uns wie Feuer von den Augen gesprungen, wie die Apfelgärtner und die Weingärtner dort mit ihren Bäumen und Reben umgehen. Wie sie die Bäume beschneiden, dass man meint, da könnte noch nicht einmal ein Blatt daran wachsen, geschweige denn Äpfel. Und so ist es auch beim Winzer, beim Weingärtner, der zu einer gewissen Zeit durch den Weinberg geht und alle überflüssigen Triebe abschneidet, manchmal sogar vielerlei Reben, damit nur die kostbarsten Reben reifen und wachsen. Eine radikale Beschneidung zum Fruchtbringen. Die Südtiroler sagen, die Rebe muss zuerst weinen. Und dann wird der köstliche Wein, der ja in der Heiligen Schrift ein Bild der Freude ist, daraus erzeugt. Johannes 15, das bekannte Wort des Herrn Jesus. 1-6, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer, der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Aber jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Deshalb spricht der Apostel Paulus in Epheser 5 von dem Wasserbad des Wortes, in dem wir uns täglich reinigen sollten. Bleibet in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht. Ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Ewige, der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr überhaupt nichts tun. Wort des Herrn Jesus. Unsere katholischen Mitchristen sagen nach jeder Lesung Wort des lebendigen Gottes. Ja, so ist es. Der Herr Jesus will uns reinigen, läutern, heiligen, schneiden, beschneiden. Und das sind manchmal wirklich einschneidende Maßnahmen. Aber sie dienen nur dazu, dass er uns herrlich machen will, dass er uns schön machen will, dass wir in die Lage kommen, die Frucht des Heiligen Geistes zu bringen, von der der Apostel Paulus im Galaterbrief in neunfacher Weise redet. Und dazu dient auch das letzte Reinigungsgericht, das die Gemeinde Jesu Christi einmal erfahren wird vor dem Throne Christi. Wenn wir gerichtet werden, bei alledem, was wir getan haben, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Ich weiß, dass dieser Richterstuhl Christi gerne der Preisrichterthron genannt wird. Ich verwende dieses Wort nicht gern. Denn es könnte uns in die Irre führen, als würden dort nur Preise verteilt. Ganz gewiss, es gibt auch Kronen und Siegeskränze. Davon haben wir gerade eben gehört. Und wir wollen alle gekrönt werden. Aber es gibt auch Gericht. Und das, was in unserem Leben, auch in unserer Arbeit für Jesus, Holz, Heu, Stoppeln war, wird verbrennen. Und wir werden gerettet, wie durchs Feuer hindurch. Es geht keiner mehr verloren, der das Leben der Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist empfangen hat. Es gibt kein Verdammungsurteil für die, die in Christo Jesu sind. Das ist gewisslich wahr. Aber es gibt ein letztes Reinigungsgericht. Und dazu sage ich ein volles Ja, auch wenn ich wüsste, dass das meiste von dem, was ich getan und geredet habe, verbrennen müsste, weil es nicht Gold, Silber und edle Steine waren. Der Herr will uns reinigen, er will uns läutern, er will uns herrlich und schön machen. Und wenn er dann die vollendete Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas vor den Thron seines Gottes und Vaters trägt, wird er sagen, siehe, Vater, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Dann wird er auf dich zeigen und auf mich zeigen und auf alle Gotteskinder, die gereinigt sind, auch in diesem letzten pädagogischen Gericht vor seinem Thron. Es hat ja lange Zeit einen Streit gegeben um das Grabtuch von Turin. Sie haben vielleicht einmal Berichte gelesen oder gesehen oder ein Buch gelesen. Nun, und man hat nachgewiesen, dass dieses Tuch, das ist nun das Neueste, wirklich aus der Zeit Jesu stammt. Auf diesem Tuch ist ja im Negativ, wie bei einem Fotografen, das Bildnis eines Gekreuzigten zu sehen, sogar Wundenmale einer Dornenkrone. Und wenn man es jetzt im fotografischen Verfahren entwickelt, dann kommt dieses Bild zutage. Seitdem, wie es sei. Wir haben ein anderes Bild. Wir brauchen nicht das Grabtuch von Turin. Wir haben das wunderbare Bild des Sohnes Gottes im Worte Gottes. Das Wortbild für unseren Geist. Und dazu gehören auch die vier Evangelien. Das ist wie bei einer Plastik, um die der Kameramann herumfährt und sie von allen Seiten beleuchtet und fotografiert, damit er dieses Kunstwerk eines Bildhauers völlig erfassen kann. So gibt es diese vier Bilder von der Person Jesu Christi, die wir in den Evangelien haben und die sich wunderbar miteinander ergänzen zum vollen Bild. Und dennoch werden wir ihn einstmals sehen, wie er ist, und das wird weit mehr sein. Wenn das Vollkommene gekommen sein wird, dann werden wir ihn erkennen, wie er uns jetzt schon erkannt hat. Was war eigentlich das letzte Bild, das die Jünger des Herrn Jesus von ihrem Herrn gesehen haben? Ich möchte dazu lesen aus Lukas 24, Vers 50 bis 53. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie, wie der hohe Priester, dessen Segen wir vorhin gehört haben. Er scheidet also von ihnen, weil nunmehr die Zeit seines hohen Priestertums beginnt. Die ganze gegenwärtige Weltzeit, die gekennzeichnet ist durch die Herausrufung der Gemeinde, die da ist sein Leib, ist die Zeit des hohen Priestertums Jesu. Es wird die Zeit kommen, wo er als der König in Macht und Herrlichkeit offenbart werden wird. Hier scheidet er, indem er die Jünger segnet. Er hebt seine Hände und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie sehen noch einmal die durchbohrten Hände ihres Herrn. Das ist das letzte Bild, das sie mitgenommen haben. In all die Kämpfe, in all die Mühen, in all die unsäglichen Strapazen, die auch ein Apostel Paulus erlitten hat und auch die anderen Apostel. Bis hin zum Martyrium. Dieses Bild hat sich ihnen unauslöschlich eingebrannt, so wie es in Hebräer 7,25 geschrieben steht, weil er in Ewigkeit bleibt, hat er ein unveränderliches Priestertum, darum vermag er auch völlig zu erretten, die durch ihn zu Gott nahen, indem er immer da lebt. Wozu? Um sich für sie zu verwenden. Was ist das für eine Formulierung? Und so wie er in das Allerheiligste Gottes hineingegangen ist, im Gleichnis des hohen Priesters an Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, das heißt in das unzugängliche Licht der Wohnung des Vaters, so wird er bald aus dem unzugänglichen Lichte Gottes zurückkehren und wieder eintreten in die Sichtbarkeit, in seiner Epiphanie. Und er wird herauskommen wie der hohe Priester, mit segnend erhobenen Händen, mit den durchbohrten Händen, und wird den Namen Jahwes auf die Söhne Israels legen. so wird er Israel erscheinen. Nach vollbrachter Versöhnung, die ja dargestellt wird an Jom Kippur, am großen Versöhnungstag. So wie er hineingegangen ist, so kommt er zurück. Darüber haben wir ja gestern gesprochen. Sie werden emporschauen zu ihm, den sie zerstochen haben. Ich möchte schließen mit 1. Mose 39, 6. Und Pharao überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs, und kümmerte sich um gar nichts bei ihm, außer um das Brot, das er aß. Und Josef war schön von Gestalt und schön von Angesicht. Ein Bild für unseren Herrn Jesus Christus. Und im Buche Esra und Nehemia heißt es fünfmal, die gute Hand Gottes war über ihm und ist über allen, die ihn suchen. Ich möchte auch heute wieder schließen mit einem Gedicht. In deine Hände eingegraben sind die Geschicke, die wir haben. Doch auch dein Heilsvolk Israel ist unauslöschlich eingezeichnet mit allem, was sich je ereignet, in deiner Hand, Immanuel. Wir sind von deiner Hand umschlossen, so können kühn und unverdrossen der Zukunft wir entgegengehen. Im Schatten deiner Hand geborgen, erwarten wir des Reiches Morgen, da du uns wirst zu dir erhöhen. In Gottes Hand ruht die Gemeinde, doch wehe jedem Christusfeinde, der in die Hände Gottes fällt. Der Herr streckt furchtbar sie entgegen dem, der auf dunklen Sündenwegen sich wider ihn zum Kampfe stellt. Die Rebe muss der Winzer schneiden, sie muss aufs Erste vieles leiden, damit sie gute Früchte bringt. So reinigen des Meisters Hände, die sein sind, dass er sie vollende, damit des Geistes Werk gelingt. Du königlicher Herr von allen, lass nicht in Menschenhände fallen, die du für deinen Gott erwarbst. Du hast sie ja vor Ewigkeiten erwählt zu höchsten Herrlichkeiten, erlöst auch, als du für sie starbst. Bald wird sich alles dunkel wenden, wenn du mit den durchgrabenen Händen die Wunden deines Volkes heilst. Sie werden weinend dich erkennen und liebend deinen Namen nennen, wenn du in Herrlichkeit erscheinst. Amen.